SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit zwei Gästen, die aus Plastikmüll Häuser bauen, beziehungsweise sogar ein ganzes Dorf. Und zwar nicht irgendeines, sondern das nach eigenen Angaben größte Recyclingdorf der Welt auf Sumatra in Indonesien. Hallo und herzlich willkommen, Leonie Daimann und Marc Helving.
Guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Sie beide, Sie wohnen in Koblenz, Sie sind Anfang, Mitte 20. Vor etwas mehr als 3 Jahren haben Sie sich mit noch 2 anderen Mitstreitern zusammengesetzt. Sie haben gesagt, wir gründen eine Umweltschutzorganisation. Unser Thema ist Plastikmüll und unser Ziel ist es jetzt nicht etwa Müll zu vermeiden, sondern wir machen etwas mit diesem Müll und zwar bauen wir ein ganzes Dorf und das in Indonesien. Wie ungläubig sind Sie denn angeschaut worden von den ersten Personen, denen Sie von dieser Idee erzählt haben? Häuser aus Müll.
Ja, natürlich ist das ein sehr besonderes Projekt und auch kein alltägliches, definitiv. Aber ich glaube, man kann es relativ schnell, relativ gut begründen und dementsprechend, ich sag mal, auch beim ersten verstaunten Schauen war es relativ schnell klar, dass es ein super sinnvolles und vor allem auch nachhaltiges und langfristiges Projekt ist.
Also nachhaltig und langfristig heißt ja, dass da was entstehen soll, wenn jemand vor Ort ist und durch das Dorf in Indonesien geht. Was ist denn da bis jetzt Wirklichkeit geworden? Also aus dem, das Dorf aus Plastikmüll, was ist davon zu sehen?
Ja, mittlerweile ziert eine Bambus-Eco-Brick-Mauer das gesamte Dorf, einfach um noch mehr Plastikmüll auch effizient zu verbauen. Dazu kam ein Green Education Center, das wird für Unterrichtsklassen genutzt, damit die Kiddies ein bisschen Umweltbildung mitbekommen. Es gibt eine Tiny Eco-Toilet, ein großes Sanitärgebäude und mittlerweile sogar ein Coworking-Büro für nachhaltige Startups und Ideen eben aus der Region.
Also es sind schon einige Orte entstanden. Das Wort Eco ist schon mal gefallen, also Eco, ökologische Umwelt. Eco Brick haben wir auch schon gehört. Eco Brick, da werden wir drauf. Was ist Eco Brick? Einmal ganz kurz.
Das ist ein Ökobaustein tatsächlich, also eine Plastikflasche gefüllt mit 500 Gramm Plastikmüll.
Ja, also das ist quasi der Grundbaustein dieser ganzen Idee. Da werden wir natürlich drüber sprechen, wie da aus dem Müll dann tatsächlich was Stabiles wird, wo Häuser daraus entstehen können. Sie haben gesagt, es gibt eine Mauer, es gibt ein Coworking Space. Habe ich das richtig verstanden?
Mhm.
Ja, und etwas für die Kiddies. Wer sind denn diese Kiddies? Vielleicht ganz zum Anfang nochmal. Wer ist denn in diesem Dorf eigentlich? Was für Menschen?
Ja, das Dorf ist tatsächlich eine relativ touristische Region. Und trotz des Tourismus sind es nicht die reichsten Verhältnisse leider. Und Bildung ist da auch nicht im Fokus. Und so haben wir uns dafür entschieden, nicht einfach nur Umweltprojekte zu machen, sondern darüber hinaus auch Englischunterricht anzubieten, Umweltunterricht anzubieten, um auch einfach die Kinder für diese wichtigen Themen bereits im frühen Alter zu sensibilisieren.
Also wir werden im Einzelnen drüber sprechen. Man merkt schon, es gibt ganz verschiedene Aspekte, die da zusammenkommen, so Fäden, an denen sie ziehen, um gute Dinge zu machen. Bei uns sind Leonie Daimann und Marc Helving. Sie haben vor 3 Jahren in Indonesien, genau auf Sumatra, begonnen, ein Dorf aus Plastikmüll zu bauen. Das Ganze im Rahmen einer Umweltschutzorganisation mit dem Namen Project Wings, Projekt Flügel. Entstanden ist dabei das größte Recyclingdorf der Welt, zumindest nach eigenen Angaben. Wie viele Tonnen Müll sind denn da aktuell verbaut in wie vielen Gebäuden, Herr Helving?
Wir sind tatsächlich gerade dabei, das größte Recyclingdorf der Welt zu bauen. Also Ziel ist es eben, zahlreiche wichtige öffentliche Gebäude aus Müll zu bauen in einem Entwicklungsland, wo eben zu wenig Geld da ist für Marktplätze, für Schulen, für Bildungszentren, Coworking-Büros etc. Und zu viel Müll, weil es keine Müllabfuhr gibt. Und dafür haben wir quasi mit verschiedenen Universitäten und Hochschulen ein System entwickelt, wie man eben perfektionierte öffentliche Gebäude in Entwicklungsländern aus Plastikmüll bauen kann.
Jetzt frage nicht nur ich mich wahrscheinlich, wie diese Häuser aus Müll, also zum Beispiel eine Schule aus Müll, sieht man diesen Müll denn eigentlich noch, wenn man da reingeht in das Gebäude, wenn man davor steht?
Nein, tatsächlich gar nicht mehr. Ausschließlich in der Innenwand haben wir ein kleines Guckloch eingebaut. Ansonsten ist der Müll komplett mit Lehm umschlossen. Das war auch unser Ziel, damit eben durch Sonnenlicht beispielsweise kein Mikroplastik, also kein Abrieb entstehen kann und der Müll in irgendeiner Form die Möglichkeit hat, in die Umwelt zu gelangen. Das wollten wir tunlichst vermeiden, also haben wir wirklich alles komplett mit Lehm beschichtet.
Also mit Lehm beschichtet, das ist dann die Technik, wie die Wände zum Beispiel dann entstehen. Man sieht den Müll nicht, er stinkt wahrscheinlich auch nicht, ist also ganz sauber. Geputzt, gewaschen?
Genau. Also am Ende des Tages werden quasi, ich sag mal, das ganze Grundgerüst des Hauses wird aus Holz, Bambus, Stein, Palmblättern etc. gebaut. Also alles regionale, nachhaltige Materialien von vor Ort. Anschließend haben wir dann ein eigenes Lehmgemisch entwickelt, was eine höhere Dichte als Beton hat, nicht an den Eco-Bricks haftet und ebenfalls nur aus Reishülsen, Kuhdünger, Sand, Erde, Wasser etc. besteht. Und dort werden die Eco-Bricks quasi sinnbildlich wie Backsteine eingemörtelt, dann quasi von außen mit Seilen und Holzstreben quasi geschützt und dann von außen mit einer Kalk-Lehmputzschicht veredelt, sodass es quasi von außen einfach nur aussieht wie ein schönes, modernes, gutes Haus, sage ich jetzt einfach mal, und von innen aber teilweise aus umgerechnet tausenden gelben Säcken besteht.
Die gelben Säcke sind ein schöner, anschaulicher Weg für uns jetzt, denn wir sammeln das natürlich in den gelben Säcken hier in Deutschland. Wie ist es denn da vor Ort in Indonesien? Also wo kommt dieser Plastikmüll denn her, mit dem Sie das Dorf bauen?
Das ist ganz unterschiedlich. In der Region, in der wir aktiv sind, gibt es leider keine funktionierende Müllabfuhr und Mülltrennung ist da auf gar keinen Fall ein Thema leider. Wir haben mit verschiedenen Cleanups, aber auch durch die Einführung von 2 Müllabfuhren eben die Möglichkeit bekommen, super viel Plastikmüll einzusammeln, zu reinigen, zu trocknen und dann anschließend zu zerkleinern, um ihn in so große PET-Flaschen zu stopfen. Und so entsteht dann am Ende unser Öko-Baustein, der Ecobrick.
Also dieser Ecobrick, das ist tatsächlich die Plastikflasche gefüllt, richtig, also vollgestopft mit Plastikmüll und daraus entstehen dann die Mauern und die Häuser der Gebäude. Also es geht um Müll, der vor Ort anfällt. Müll in Indonesien kommt aber nicht nur aus Indonesien, das hat auch mit unserem eigenen Müll hier in Deutschland zu tun. Deutschland exportiert nämlich zehntausende Tonnen Müll im Jahr nach Indonesien, um den Müll loszuwerden. Andere westliche Länder machen das auch. Haben Sie denn da schon mal einen deutschen Joghurtbecher verbaut oder mal einen gesehen, der im Dorf irgendwie dann mit verbaut wurde?
Nee, tatsächlich ist es bei uns jetzt speziell in der Region so, dass wir eben direkt am Gunungleuser Nationalpark sind. Also die Ortschaft, wo wir quasi agieren, heißt Buchtlawang. Und das ist relativ weit im Landesinneren und auch, ich sage jetzt mal, eine sehr ländliche Region. Also man ist da schon lange Autostunden unterwegs, bis man eben von der größten oder nächstgrößeren Stadt am Regenwald angekommen ist. Dementsprechend da selber ist jetzt kein speziell deutscher Müll oder auch viel Müll jetzt aus westlichen Regionen, es sei denn, die werden eben von Touristen mitgebracht. Aber hauptsächlich geht es eben um den eigenen Müll, bedeutet also Indonesien selbst ist der zweitgrößte Plastikhersteller der Welt und verfügt eben über ein mangelhaftes bis teilweise nicht vorhandenes Recycling-System. Bedeutet also, tausende Einwohner in unserer Region waren halt eben tagtäglich auf sich selbst gestellt, wenn es um das Thema Müllentsorgung ging. Und deswegen wurden eben große Teile entweder in die Flüsse oder in die Regenwälder geschmissen oder halt eben zwangsweise auch verbrannt.
Sie haben es gerade gesagt, es ist eine relativ entlegene Gegend, wo das Dorf liegt. Wie kamen Sie denn dazu, sich ausgerechnet an diesem Ort in Indonesien zu engagieren und vielleicht auch nochmal ganz genau da, wo das Dorf jetzt steht, entsteht?
Einer von uns Vieren, der Sebastian Keilholz, der ist tatsächlich auf die Idee gekommen, das Projekt in Bukitlawang auf Sumatra in Indonesien zu starten. Er war gerade auf Reisen in Indien und hat ein anderes Kinderhilfsprojekt besucht, als eine Freundin ihm geschrieben hat, sie hätte dort vor Ort einen ganz interessanten Mann kennengelernt, der aus Plastikmüll wirklich alles Mögliche bastelt, von Pflanzen bis hin zu Kleidungsstücken. Also dieser Mann kann wirklich alles aus Plastikmüll upcyclen. Und Basti war ganz on fire von der Idee, ist dorthin gefahren und hat sich mit dem Mann angefreundet und hat halt nachgedacht und überlegt, wie kriegt man es denn hin, all den Plastikmüll irgendwie sonst noch effizient und irgendwie sinnvoll zu nutzen, dass er wirklich einen neuen Nutzen bekommt. Ja, und so kam es eben mit den Ecobricks, denn Ecobricks sind ein weltweites System. Und Basti hat sich überlegt, okay, wie schaffe ich es, dass Menschen wirklich auch motiviert sind, diesen ganzen Plastikmüll, der in diese Plastikflasche gestopft wird, überhaupt zu sammeln? Und so kam die Idee mit dem Ecobrick Pfandsystem. Und das Grundstück vor Ort, das haben wir eben nach 1-2 Jahren haben wir das Grundstück gefunden. In der Zwischenzeit haben wir bereits Ecobrick-Gebäude in dieser ganzen Region gebaut. Das heißt, die vorhin genannten Gebäude, die stehen nicht in der Region, sondern ausschließlich auf dem Grundstück. Drumherum ist mittlerweile eine Trashbank, noch ein Green Education Café und noch vieles mehr entstanden. Ja, und so entsteht mittlerweile eben auf diesem 3 Hektar großen Grundstück nun wirklich ein ganzes Zentrum.
Es ist eine spannende Idee, auch mit vielen verschiedenen Facetten, wo wir jetzt auch nachfragen könnten. Ich würde mich nochmal konzentrieren wollen auf die Menschen, die Ihnen den Müll bringen. Also wie motivieren Sie diese Menschen eigentlich dazu, da mitzumachen?
Ja, ist eigentlich relativ simpel. Aufgrund der Tatsache, dass eben tausende Einwohner selbst auf die Entsorgung des Mülls angewiesen waren, das heißt, sie mussten selber schauen, wo am Ende des Tages ihr eigener Müll landet, ist es für sie jetzt natürlich eine super große Erleichterung, Punkt 1, die Möglichkeit zu haben, mit ihrem eigenen Müll oder dem, den sie eben aufsammeln, halt eben noch zusätzliche finanzielle Mittel zu verdienen. Da wir eben jeden Ecobrick zwischen 30 und 40 Cent bei uns aufkaufen, haben quasi Einheimische die Möglichkeit, Plastikmüll in den Flüssen und Regenwäldern zu sammeln, diesen an unseren Plastikwaschmaschinen oder auch eigenständig abzuwaschen und dann anschließend selber zu Ecobricks weiter zu verarbeiten. Und das erlaubt es natürlich vielen Einheimischen 24/7 unabhängig von Raum, Ort und Zeit an diesem System teilzunehmen. Und dementsprechend hat man natürlich einerseits die finanzielle Motivation, aber andererseits natürlich auch einfach den Müll loszuwerden und eine sinnvolle Verwendung dafür zu finden. Und dementsprechend haben wir nicht nur die Eco-Bricks, sondern eben auch eine komplette Müllabfuhr vor Ort mit aufgebaut, die jetzt eben auch in der Lage ist, nicht nur Plastikmüll einzusammeln, sondern auch andere Abfälle.
Und Sie haben eine sogenannte Trashbank aufgebaut. Frau Dahlmann, Sie haben es eben auch schon mal angesprochen. Was ist denn diese Trashbank, also diese Müllbank?
Ja, es ist eine Müllbank. Das heißt, es ist der Dreh- und Angelpunkt von unserem Müllsystem. Das heißt, die zwei Müllabfuhren, die mittlerweile in den Regionen dort rumdüsen und den getrennten Müll von den Locals einsammeln, die bringen den in erster Linie erstmal zur Trashbank. Und da wird er dann unterteilt in die verschiedenen Materialien. Man schaut, was ist recycelbarer Müll und was ist nicht recycelbarer Müll. Dieser Müll kommt in der Regel dann eben in die Eco-Bricks. Und was ist Bioabfall? Der Bioabfall wird dann zu Ernas Farm, so heißt das, gebracht. Dort wird dieser ganze Bioabfall dann zu Kompost verarbeitet, den wir auch zum Beispiel zur Aufforstung nutzen.
SWR 2 Tandem. Heute mit Leonie Daimann und Marc Helving. Mit zwei anderen Mitstreitern setzen sie sich auf Sumatra dafür ein, dass Müll recycelt wird, und zwar auf eine ganz besondere Art. Sie bauen ein Recyclingdorf aus Plastikmüll mit ihrer NGO Project Wing. Dieses Dorf, Herr Helving, wie finanzieren Sie das eigentlich?
Ja, genau. Also die einzelnen Häuser, die wir vor Ort mit aufbauen, werden in der Regel von Unternehmenskooperationen von uns mit finanziert, aber eben auch durch Stiftungen und Förderungen etc. Also wir haben viele Unternehmen, die einfach sagen, hey, das ist ein mega tolles Projekt und wir finden es super, was ihr macht und wir wollen eben mit euch jetzt beispielsweise ein Coworking-Büro bauen, um eben auch anderen Menschen in Indonesien die Möglichkeit zu geben, eigene Selbstständigkeiten aufzubauen, Prototypen zu entwickeln, einen Businessplan zu schreiben und so weiter und so fort. Was alles Sachen sind, die normalerweise vor Ort sehr schwierig sind, weil oftmals einfach schon das Geld für einen Prototypen fehlt. Und dementsprechend werden die meisten Gebäude speziell von Unternehmen und Stiftungen finanziert, während die Eco-Bricks von unseren privaten Förderern in der Regel finanziert werden.
Also die Eco-Bricks, man sagt es vielleicht immer besser dazu, das sind diese Plastikflaschen, in die der Plastikmüll reingepackt wird und dann sind das die Grundbausteine dieses Recyclingdorfs. Vielleicht können Sie mal beschreiben, welches Gebäude da im Moment gerade entsteht in dem Dorf.
Genau, also die nächsten zwei Gebäude, die jetzt bei uns entstehen, ist einmal ein Bildungszentrum, nochmal speziell vor Ort, wo wir eben, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Kindern die Möglichkeit geben wollen, die vielleicht im normalen Schulsystem nicht ganz mitkommen, dass sie eben die Möglichkeit haben, bei uns Nachhilfe mitzumachen, wo wir nochmal auf spezielle Fächer mit eingehen können, wo wir viel im Bereich Naturbildung auch machen können oder beziehungsweise eigene, ich nenne es mal Talente einfach fördern, für die normalerweise in der Schulzeit kein Platz ist, weil es eben immer noch sehr, sehr viele Schüler sind in einem sehr kleinen Klassenraum und viel zu wenige Lehrer vor Ort. Dementsprechend wollen wir einmal eben ein Bildungszentrum aufbauen und das zweite große Projekt, die beginnen beide ungefähr ab April, ist der Marktplatz. Bedeutet also, wir bauen einen echt sehr großen Recycling-Marktplatz in die Mitte des Grundstücks, wo einfach recycelte, vegane, plastikfreie Produkte etc. verkauft werden und eben ein sehr großer Fokus auf den Themen Nachhaltigkeit liegt.
Also ich höre so ein bisschen raus, es entsteht eine Schule, ein ökologischer Marktplatz. Auf der Karte, die Sie im Internet auf Ihrer Website haben, da habe ich auch einen Fußballplatz gesehen, der da entstehen soll. Ist es denn so ein wirkliches Dorf, also wie man sich es vorstellt? Das heißt, da werden irgendwann auch Menschen leben oder ist es so ein Ort, wo Kinder, Menschen aus der Umgebung hinkommen, aus den Dörfern, aus den Städten?
Nein, es wird tatsächlich kein richtiges Dorf, wie man sich das vorstellt, mit verschiedenen Wohnhäusern und Menschen, die dort halt einfach wirklich Tag und Nacht drin hausen. Es wird eher wie so eine Art nachhaltiges Zentrum, das heißt ein Ort, den Leute besuchen können, um ihre alltäglichen Einkäufe zu machen, um ihre Kinder im Unterricht zu fördern oder auch einfach um Zeit zu verbringen und sich auszutauschen. Es soll so eine Art Begegnungsstätte auch werden für die Touristen, die in diese Region reisen, um sich halt mit diesen lokalen Gegebenheiten, aber auch eben Herausforderungen mal aktiv auseinanderzusetzen, aber auch um beispielsweise Wissen von den Locals an die Touristen weiterzugeben. Beispielsweise, wenn es um traditionelle Medizin geht oder biologische Anbaumethoden.
Ihnen geht es um ganz verschiedene Dinge, das hört man doch immer wieder raus. Es geht um Bildung, es geht um Naturschutz, um Recycling und es geht Ihnen auch um Arbeitsplätze vor Ort. Wie viele Menschen arbeiten denn dort in diesem Dorf?
Bisher haben wir selber 47 Festangestellte, die in Indonesien quasi, ich sag's mal, für Project Wings arbeiten. Es sind aber tatsächlich noch wesentlich mehr, die direkt davon eben finanziell profitieren. Am Ende des Tages ist natürlich für uns ein super wichtiges Thema vor Ort, viele Arbeitsplätze zu schaffen, da die meisten Menschen entweder im Tourismus arbeiten oder in der großen Palmölindustrie. Und wir versuchen, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, einen Mittelstand aufzubauen, also mehr Menschen die Selbstständigkeit mit reinzuholen, die dann wiederum die Möglichkeit haben, selber andere Menschen mit einzustellen und Co., sodass man es eben so ein bisschen schafft, vom Tourismus und eben nur dieser Großindustrie wegzukommen. Denn gerade bei Corona sieht man die Folgen davon. Wenn der Tourismus eben ausbleibt, sind vor Ort bis zu 80% der Menschen teilweise arbeitslos, weil eben keine Touristen da sind. Und dementsprechend ist das ein ganz, ganz wichtiger Hauptfokus von uns.
Also 47 Festangestellte ist auch schon eine beeindruckende Zahl. Wer ist denn Ihr jüngster Mitarbeiter oder Mitarbeiterin vor Ort und was macht der oder die?
Das ist Namira, die ist 21 Jahre alt und ist unsere Youth Managerin tatsächlich. Die kümmert sich vor allem um Social Media, um verschiedene Kampagnen in Indonesien, einfach um das Projekt in Indonesien auch größer zu machen und mehr zu verbreiten. Und kümmert sich auch um den Englischunterricht von den Kindern.
Mhm. Wissen Sie denn, also haben Sie selbst Namira auch mal kennengelernt? Was ist das für eine Person? Wo kommt die her? Was hat die vorher gemacht?
Namira ist mittlerweile studierte Anwältin, aber möchte tatsächlich ihre Zeit einfach für Umwelt- und Naturschutz investieren und hat sich deswegen entschieden, bei uns mitzuarbeiten. Wir kennen sie tatsächlich durch ihre Eltern, die auch im Projekt mit involviert sind. Und ich persönlich hatte leider noch nicht die Chance, sie kennenzulernen. Sie ist erst im Frühjahr, im März, April 2020 zu uns gekommen. Und ich persönlich war das letzte Mal im Februar 2020 vor Ort. Da ich aber auch für Social Media, Marketing und Außenkommunikation bei Project Wings zuständig bin, bin ich natürlich viel mit ihr im Austausch und habe sie jetzt schon extrem ins Herz geschlossen.
Jetzt klingt das alles sehr, sehr positiv. Sie kommen ja nun aus Deutschland nach Indonesien. Sie schlagen da auf mit einer tollen Idee. Aber oft ist es ja in der Entwicklungshilfe auch so, dass diese Einstellung, dieses wir kommen, wir zeigen euch, wie es geht, dass das ja auch auf Widerstände stößt. Also dieses wir sind die Erlöser und ihr habt es bis jetzt nicht verstanden, wir zeigen es euch. Haben Sie denn vor Ort auch mal konkret Ablehnung erfahren? Sind Sie auf Widerstände gestoßen, vielleicht auch auf Neid?
Ja, genau das Problem, was Sie da angesprochen haben, ist leider vorherrschend in super vielen Hilfsorganisationen aller Art. Und da wir vier Gründerinnen mit mir aus dem Fundraising kommen, das heißt, wir haben schon viele Jahre vorher für verschiedenste Hilfsorganisationen und Projekte auf der Straße gestanden und Spenden gesammelt, haben wir uns natürlich auch mit diesen Projekten auseinandergesetzt und haben verschiedene Gründe gesammelt, warum Leute eben da auch den Spaß am Spenden und am Helfen einfach verlieren und wollten diese Gründe mit Project Wings eben einfach angehen und vor allem ändern. Und somit ist unser Projekt von Anfang an ganz anders aufgebaut worden. Und zwar haben wir den Fokus darauf gelegt, dass es ein von Locals geführtes Projekt ist. Das heißt, wir als deutsche Gruppe kommunizieren einfach mit ihnen und tauschen uns aus und unterstützen sie bei der Erreichung ihrer Ziele. Aber grundsätzlich wird halt das Team vor Ort auch einfach ausschließlich von indonesischen Menschen geführt. Und das ist, glaube ich, auch der springende Punkt, warum das Projekt auch zum Beispiel die Zeit über Corona, in der keiner von uns vor Ort sein konnte, so großartig einfach gemeistert hat, weil es nicht in sich selbst zusammengefallen ist, sondern weil die verschiedenen Leiter und Leiterinnen halt vor Ort direkt mit den Menschen kommunizieren konnten, weiterhin. Und das eben auf Augenhöhe.
SWR 2 Tandem. Bei uns sind Leonie Daimann und Marc Helving. Sie haben vor 3 Jahren in Indonesien begonnen, ein Dorf aus Plastikmüll zu bauen. Dazu haben sie gemeinsam mit noch 2 Mitstreitern eine Umweltschutzorganisation gegründet, mit dem Namen Project Wings, Projekt Flügel. Sie haben da ja richtig was auf die Beine gestellt und das auch in sehr kurzer Zeit. Sind Sie beide denn eigentlich vom Typ her Macher? Also Leonie zum Beispiel, Frau Daimann, sind Sie schon immer die gewesen, die anpackt, die nicht nur reden will?
Ja, ich würde mich tatsächlich bereits seit frühem Alter als Idealistin bezeichnen. Also der Bezug zur Natur und auch einfach die Liebe für diesen Planeten war schon immer eine sehr starke Antriebskraft bei mir. Und die Frage ist aber natürlich, wie packt man an und wo bringt man sich ein? Ich glaube, das war eine Frage, die mich lange umhergetrieben hat, die mich auch so lange umhergetrieben hat, dass ich mich nicht mal für einen Studiengang entscheiden konnte. Genau, aber eben durch das Fundraising, durch die Arbeit mit Hilfsorganisationen war mir klar, okay, ich glaube, ich habe in diesem Bereich auf jeden Fall die größte Wirkkraft, den größten Hebel für den größten Impact. Und ja, durch einen Zufall haben wir uns eben genau bei dieser Arbeit, wir vier, kennengelernt und zum Teil auch lieben gelernt und konnten Project Wings gründen. Und ich denke, dass ich da genau an der richtigen Stelle gelandet bin.
Also kennenlernen, lieben lernen. Lieben ist auch hier ganz, ganz wörtlich romantisch gemeint, nicht wahr? Also Frau Daimann und Helwig, Sie sind auch ein Paar geworden über die Arbeit.
Genau, das stimmt. Ja. Wir waren vorher schon lange Zeit befreundet, aber irgendwie kurz vor der Gründung ist da tatsächlich etwas mehr draus geworden. Und ja, mittlerweile leben wir zusammen in Koblenz mit zwei veganen Kaninchen und führen sowohl das Team in Deutschland als auch eben eine Beziehung.
Also der Idealismus ist natürlich auch einfach eine schöne Art, gemeinsam jetzt auch zu viert sich für eine Sache einzusetzen. Haben Sie denn so eine Art Rollenverteilung da auch im Team? Also gibt es zum Beispiel einen, der visionär ist, gibt es eine, die perfekt mitzahlen kann?
Ja, tatsächlich. Früher, als wir angefangen haben und eben noch erst zu viert waren, war es sehr oft so natürlich, dass jeder erstmal alles gemacht hat und vor allem auch jeder überhaupt erstmal herausfinden musste, was er denn wirklich gut kann. Das heißt, das war auch nochmal natürlich so ein Thema, was eben mit der Zeit kam, dass man wirklich gemerkt hat, hey, in dem Bereich bin ich total gut oder das liegt mir total, das macht mir total viel Spaß. Mittlerweile sind wir ein wesentlich größeres Team geworden, auch in Deutschland, und haben dementsprechend eine immer, ich nenne es mal, explizitere Rollenverteilung einfach. Also wer macht was, wie, in welcher Form genau. Und das funktioniert tatsächlich auch sehr, sehr gut, sodass man sich auch, ich nenne es jetzt mal als Pärchen, manchmal tagsüber keine gemeinsamen Schnittpunkte hat, weil man eben verschiedene Aufgabenpunkte hat. Und das ist vielleicht auch in Anführungszeichen besser, als wenn man den ganzen Tag zusammen an einer Aufgabe arbeiten würde und dann gemeinsam nach Hause gehen würde. Genau, dementsprechend haben wir tatsächlich verteilte Aufgabenfelder.
Jetzt ist es ja so, also es gibt ja auch diese Gründerbiografien, ganz berühmte, wo dann erstmal ganz viel Idealismus da ist und man irgendwann dann doch so gegeneinander gerät und vielleicht auch in Streit gerät. Wie ist es denn bei Ihnen Vieren, also diese erste Gründergeneration in Ihrem Team jetzt seit 3 Jahren? Wer von Ihnen setzt sich denn da am Ende durch oder wie regeln Sie das, wenn mal Konfrontationen anstehen?
Ja, das ist tatsächlich ziemlich situationsabhängig. Das heißt, alles, was im Projekt beispielsweise an Herausforderungen anfällt, da hat natürlich Sebastian Keilholz, der Projektleiter, den meisten Durchblick und am Ende dann natürlich auch eine höhere Entscheidungsgewalt. Und bei allem, was zum Beispiel im Büro passiert, was mit dem Team passiert, was in der Außenkommunikation passiert, im Marketing, liegt dann eher auf meiner Seite und Marc ist der Mann der Zahlen und der Unternehmenskooperation. Ich glaube, da geht er auch besonders gut auf und ja, ist zudem auch zu Recht unser Geschäftsführer.
Also klare Zuständigkeiten. Kennengelernt haben Sie sich alle in Fußgängerzonen. Wie genau kam das denn?
Ja, wir haben tatsächlich allesamt für die größten Hilfsorganisationen der Welt als Face-to-Face-Fundraiser gearbeitet, standen also, ja, wie eben schon gesagt, mit Zelt und Pavillon und Ständen in Deutschlands Fußgängerzonen und haben für den WWF, die SS Kinderdörfer, UNICEF etc. aktiv Passanten angesprochen und sie letztendlich davon überzeugt, eine gemeinnützige Organisation finanziell zu unterstützen. Und das Ganze haben wir sehr, sehr gut gemacht, haben es auch sehr lange gemacht, bis wir dann irgendwann auf eine Statistik gestoßen sind, nach der in Deutschland in den letzten 15 Jahren 1/3 aller Spender und Förderer aufgehört haben zu spenden. Und haben jetzt natürlich gefragt, woran liegt das? Ja, Punkt 1 sind wir weder weniger Menschen, noch haben wir weniger Geld, noch sind die Probleme geringer, ganz im Gegenteil. Also muss das Ganze externe Gründe haben. Und wer kann das besser wissen als 4 Menschen, die jahrelang in Deutschlands Fußgängerzone standen und mit hunderttausenden Privatpersonen über alle verschiedensten Themen tagtäglich gesprochen haben? Genau, und so ist dann ein bisschen auch die Idee entstanden zur Gründung von Project Wings, um halt eben Menschen wieder Spaß am Helfen zu bringen.
Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, diese Fundraising-Arbeit in den Fußgängerzonen. Also aus meiner eigenen Perspektive, wenn ich durch die Fußgängerzone gehe und da lauert dann jemand auch mit noch so guten Absichten, dann mache ich manchmal doch so einen großen Bogen drumherum, obwohl ich das eigentlich spannend finde. Was haben Sie denn da gelernt, wie man Menschen anspricht und motiviert, für gute Dinge Geld zu geben?
Ich glaube, es kommt erstens auf die eigene Tagesform an. Tatsächlich kennt man das auch von sich nach vielen Jahren dieser Arbeit. Es gibt einfach Tage, da hat man irgendwie nicht so eine Wirk- und Strahlkraft und dementsprechend erreicht man auch nicht so viele Menschen. Aber ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man selber von der Sache überzeugt ist, für die man da steht. Und diese Überzeugung, die strahlt man dann auch einfach aus und so erreicht man eben auch Menschen. Und besonders die Menschen, die am liebsten sonst immer über verschiedene Jahre verteilt immer den großen Bogen gegangen sind, die habe ich mir besonders gerne geschnappt.
Sie hätten mich erwischt, Ihnen wäre ich nicht entkommen.
Ganz genau. Genau, ich denke, es ist einfach wirklich das Allerwichtigste, dass jeder Mensch sich einmal im Leben zumindest diese Zeit nimmt für so ein Gespräch. Denn in erster Linie klären diese Menschen, diese Fundraiser, über die Herausforderungen auf unserem Planeten, ganz verschiedene. Ob es da um was Gesundheitliches geht, um Bildung oder eben um Natur- und Umweltschutz. Ich denke, das sind ganz, ganz interessante Gespräche, die man da mit diesen Fundraisern führen kann.
Herr Helving, Sie hatten nicht nur Fußgängerzonen, Fundraising-Erfahrung, Sie haben auch selbst schon eigene Unternehmen, Firmen gegründet, schon in der Schulzeit, zum Beispiel eine Shisha-Bar. Was haben Sie denn da gelernt, was heute bei Ihnen in Ihrer Arbeit wichtig ist?
Ja, Tatsache. Ich hatte früher wirklich einige Selbstständigkeiten. Das hat, glaube ich, schon relativ früh angefangen, dass ich immer den Drang dazu hatte, was Eigenes auf die Beine zu stellen, irgendwas letztendlich zu machen, ja, was mir wirklich Spaß macht, wo mein Herz mit aufgeht. Und ja, sowohl vor als auch während dem Studium habe ich da viel herumexperimentiert und unter anderem auch Shisha-Bars gehabt, ja. Am Ende des Tages war das vielleicht aber auch einer der wichtigsten Schritte für jetzt die heutige, in Anführungszeichen, Selbstständigkeit, die wir eben mit Project Wings machen, weil du natürlich super viel lernst in Bezug auf, wie gehst du mit Erfolg um, wie gehst du vielleicht auch mit Misserfolg um, du lernst unheimlich viele Erfahrungen im Bereich deiner Finanzen, wie stellst du das Ganze auf, wie arbeitest du dann wirklich wirtschaftlich, wie schaffst du es eben das Team über Jahre zusammenzuhalten, mit wem arbeitest du überhaupt in einem Team und so weiter. Also es waren eben super viele Fragen, die eben vorher schon mal alle in irgendeiner Selbstständigkeit mit aufkommen und die einen dann so ein bisschen, ich nenne es mal, gelassener machen, wenn es dann halt eben wieder dazu kommt, dass halt eben besonderer Erfolg da ist oder dass man eine schwierige Situation anfällt und so weiter und so fort.
Ja, also mit Erfolg umzugehen ist vermutlich nicht so schwierig, aber mit dem Misserfolg, was haben Sie da denn gelernt? Haben Sie was machen Sie jetzt, wenn Sie merken, es wird schwierig und etwas hat nicht geklappt und wir müssen trotzdem weitermachen?
Ja, ich glaube, am Ende des Tages ist das Wichtigste an der Stelle einfach Ruhe zu bewahren und nicht, ich nenne es mal in Anführungszeichen, den Teufel an die Wand zu malen. Das ist so das, was vielleicht so eine der Lehren war, dass man früher immer gedacht hat, oh nein, jetzt geht die Welt unter. Das ist tatsächlich aber gar nicht so, sondern oftmals reicht es einfach, durchzuatmen, die bestmöglichste Lösung für das anstehende Problem zu finden und die dann eben auch, ich nenne es mal, durchzuziehen und dann wirklich zu sagen, hey, das ist jetzt der Weg, den wir gehen müssen und das ist die bestmöglichste Lösung, mit der wir alle d'accord sind und deswegen lass uns das gemeinsam jetzt so machen. Und das ist so ein bisschen das Thema auch Gelassenheit und dass man jetzt einfach mit Problemen ein bisschen einfacher umgeht.
Also Gelassenheit ist auch was aus der Erfahrung kommt. Sie haben alle Erfahrungen. Sie waren bei großen Fundraising-Agenturen. Sie, Herr Helving, haben Mittelstandsmanagement studiert, da auch eine Bachelorarbeit über Ihr eigenes Projekt geschrieben. Mit all dieser Erfahrung, wenn Sie jetzt auf Kritik stoßen an Ihrem Projekt, also zum Beispiel diese Kritik, die man ja bei Entwicklungshilfeorganisationen auch oft hört, dass man sagt, unsere Spenden, die gehen ja gar nicht an die Menschen vor Ort. Diese Spenden, die gehen für die Verwaltung der Organisationen drauf, die gehen für die Reisen der westlichen Mitarbeiter drauf. Was entgegnen Sie denen denn?
Ja, wie schon gesagt, wir haben verschiedenste Punkte gesammelt, die als Kritikpunkte einfach ja von den Passanten, die wir da tagtäglich angesprochen hatten, bei dem ehemaligen Job geäußert worden sind. Und da war genau eben so ein Punkt natürlich auch dabei. Und wir haben uns ein System überlegt, wie man das eben umgehen kann. Und zwar ist es jetzt so, dass eben, wie Marc es auch schon vorher meinte, dass die Privatspenden, das heißt die Spenden von den Leuten, die wir auf der Straße angesprochen haben, die sich im Internet dazu schreiben und so weiter, die werden ausschließlich für die Eco-Bricks genutzt oder eben auch zum Beispiel für Green-Class-Unterrichtsbildungen oder Aufforstungsaktionen. Und da geht auch wirklich 100% der privaten Spende eben ins Projekt und wird dafür genutzt, wofür es gebraucht wird. Und die größeren Summen, die wir zum Beispiel von Unternehmenskooperationen erhalten, da schauen wir natürlich auch, dass eben von diesem Geld Verwaltungskosten getragen werden können. Aber so ist es gerade für den einzelnen Menschen, glaube ich, ganz wichtig zu erfahren und einfach ja, das Wissen in sich zu tragen, okay, wenn ich hier was spende, wenn ich mich dafür entscheide, dieses Projekt zu unterstützen, dann wird von meinem, ich sag mal, hart erschufteten Geld wirklich auch alles dafür genutzt, um eben ja, den Planeten grüner oder ein Stückchen besser zu machen.
SWR 2 Tandem, heute mit Leonie Daimann und Marc Helving. Sie setzen sich auf Sumatra dafür ein, dass Müll recycelt wird und zwar auf eine ganz besondere Art. Sie bauen ein Recyclingdorf aus Plastikmüll mit ihrer NGO Project Wing. Ihnen geht es um den Müll, also dass etwas Sinnvolles mit diesem Müll gemacht wird, aber es geht Ihnen auch um Naturschutz. Was machen Sie denn für den Naturschutz in der Gegend?
Genau, ganz wichtig ist erstmal zu verstehen, Project Wings als solches ist eben eine Umweltschutzorganisation und wir empfinden aber eben Umweltschutz als Tierschutz, als humanitäre Hilfe und als Naturschutz. Und so haben wir versucht, einfach ja, Umweltschutz ganzheitlich anzupacken. Und im Bereich des Naturschutzes machen wir beispielsweise Aufforstungsaktionen. Das heißt, wir wollen gerade auch alte Plantagen, auf denen Monokulturen, also immer nur die eine und selbe Pflanze quasi angebaut worden ist, was dem Boden extrem viele Nährstoffe entzieht und zum Teil auch unfruchtbar macht, versuchen wir eben mit Kompost peu à peu wieder mit Nährstoffen anzureichern und dann eben verschiedenste Bäume dort zu pflanzen, um A, die Artenvielfalt wieder zu stärken, Und auf der anderen Seite, um auch eben Nahrung zum Beispiel für die dort beheimateten Orang-Utans anzubauen. Außerdem machen wir eben noch nachhaltige Landwirtschaft. Wir sprechen mit den Menschen, mit den Locals und zeigen denen eben, wie man alternativ Dinge anbauen kann, ohne beispielsweise chemische Dünger zu verwenden.
Was ist das denn eigentlich für eine Natur dort? Also wenn Sie in dem Dorf sind und so rausgehen in diese Landschaft hinein, was beeindruckt Sie, was finden Sie schön und wo sagen Sie, oh Mann, da muss man was tun?
Ich glaube, mich beeindruckt alles an diesem Ort. Tatsächlich ist es direkt neben dem Gunung-Leuser Nationalpark. Es ist einer der wichtigsten Regenwälder auf diesem Planeten mit der zweithöchsten Biodiversität. Also einfach ja ein Wald, wo es keucht und fleucht und brummt und wo man die Affen durch die Bäume hüpfen sieht. Ich denke, dass jeder Mensch, der das mit eigenen Augen mal gesehen hat, allein auch schon in Dokumentationen, das erfasst einfach das Herz. Und natürlich sieht man aber auch eben auf diesen Straßenwegen rechts und links, aber auch beispielsweise auf den riesigen, unendlich scheinenden Palmölplantagen, dass wahnsinnig viel Müll rumliegt, dass Müll zum Teil auch noch verbrannt wird, dass man da so verschiedene Brandstellen und sowas sehen kann. Das tut schon weh. Oder beispielsweise auf frisch gerodeter Regenwald. Ich glaube, es gibt nichts, was so unschön aussieht wie eben zerstörte Natur.
Also das Gegenbild zu dieser zerstörten Natur ist dann jetzt im Rahmen dieser Sendung das Dorf, das Sie da aufbauen. Haben Sie Affen es denn auch schon in dieses Dorf geschafft?
Nee, bisher wurde noch kein Orang-Utan im Dorf selber gesichtet. Genau, wir sitzen ja auch nicht im Regenwald, sondern quasi genau davor. Da gibt es noch einen Fluss, der das Ganze quasi voneinander trennt. Ich denke aber, wenn die ersten Obstbäume Früchte tragen, dann hüpft bestimmt der eine oder andere Orang-Utan auch mal zu uns rüber.
Und klaut dann etwas Obst. Wann ist das Dorf denn fertig? Also jetzt haben wir schon so ein Bild von den Affen, die sich da vielleicht mal hinwagen. Aber für Sie, wann sagen Sie dieses Dorf, jetzt haben wir es geschafft, so soll es sein?
Ja, grundsätzlich wollen wir uns immer die Flexibilität offen halten, so ein genaues Datum für, dass wir wirklich sagen, hey, das ist jetzt so fertig, dass alles passt, dass alles super ist, das wollen wir uns gar nicht setzen, sondern es geht viel eher darum, jetzt über Jahre und Jahrzehnte gegebenenfalls auch hinweg, einfach zu schauen, was kann man vor Ort immer wieder tun, welche Möglichkeiten gibt es noch, welche Abfallmanagementsysteme kann man verbessern, welche neuen Gebäude wären vor Ort noch wichtig und so weiter und so fort. Genau, von daher wollen wir uns kein Ziel direkt mehr setzen mit einem Endpunkt in Anführungszeichen, sondern eben immer versuchen, das Bestmöglichste mit unseren Möglichkeiten eben zu machen vor Ort.
Also es darf noch weiter geträumt werden in Bezug auf dieses Dorf. Eine Idee, die Sie haben, ist aber doch, dass dieses Dorf sich irgendwann selbst tragen soll. Wie soll das denn geschehen? Also wie kann das Dorf ohne Spenden, ohne Geld auch von Unternehmen etwa aus Deutschland existieren?
Ja, auch das eigentlich relativ simpel erklärt. Dadurch, dass wir eben ausschließlich öffentliche Gebäude bauen, die der gesamten Gesellschaft vor Ort zugutekommen, jetzt als Beispiel den Marktplatz genannt, wenn der einmal errichtet ist, wenn der einmal läuft, wenn das einmal funktioniert, dann werden quasi zum Beispiel die Leute, die dann auf diesem Marktplatz die Stände haben, ganz normal Standgebühren quasi dafür bezahlen, um dann eben unter der Woche oder am Wochenende an dem Markt mit teilzunehmen. Oder bei dem Coworking-Büro werden wir quasi anfangs Leute unterstützen mit Stipendien etc., bis sie ihre eigenen Firmen quasi mit aufgebaut haben. Und anschließend können sie dann wiederum einen Teil fürs Coworking-Büro finanzieren, damit wieder andere Menschen die Möglichkeit haben, davon zu profitieren und so weiter. Also jedes einzelne Gebäude, jedes einzelne System ist mehr oder weniger darauf ausgelegt, in Zukunft sich selbst eben zu finanzieren. Weil nur dann macht es auch wirklich Sinn.
Also was ich raushöre, ist, dass es Ihnen sehr wichtig ist, andere Menschen einzubeziehen, die in die Lage zu versetzen, selbst aktiv zu sein. Sie haben jetzt auch in Deutschland auch eine Coaching-Agentur. Da beraten Sie andere Menschen, die mit guten Ideen die Welt verändern wollen. Ihre Coaching-Agentur heißt Wings Experience. Was ist denn so ein typischer Fehler, den Sie bei den Menschen sehen, die zu Ihnen kommen mit den guten Ideen? Sondern ein typischer Fehler, den Sie vielleicht auch selbst begangen haben?
Wir haben die Wings Experience vor anderthalb Jahren gegründet, wie es der Name schon sagt, um eben aus den positiven Erfahrungen, allen voran im Bereich Presse, PR, Marketing, Außenwirkung und so weiter und so fort, eben anderen Hilfsorganisationen auf die Beine zu helfen und sie letztendlich gut am Markt zu positionieren. Ganz, ganz oft ist es so, dass viele Organisationen, was übrigens derzeit 400.000 Hilfsorganisationen sind, die es in Deutschland gibt und die auch aktiv Spenden sammeln. Und ganz, ganz viele von denen sind eben auch entstanden, beispielsweise in einem, ich nenne es mal Auslandsjahr oder wie auch immer, ist man nach Indien gekommen, hat dort eben beispielsweise jetzt ein Projekt gesehen, was man cool fand, kam zurück nach Deutschland und hat voller Idealismus und voller Tatendrang dann eine eigene Hilfsorganisation gegründet, um das möglichst zu finanzieren. Die allerwenigsten haben sich allerdings, ich nenne es mal in Anführungszeichen, wirklich genaue Analysen gemacht. Wie sieht der Markt aus? Woher könnten die Spender kommen? Was sind meine absoluten USPs? Wie schaffe ich es eben, Menschen lange am Projekt zu halten? Und allen voran, was macht auch Menschen wirklich Spaß? Also warum sind sie mit dabei? Was finden sie an dem Projekt besonders? Können sie an dem Projekt selber teilnehmen? Wie viel Prozent der Spenden kommen an? Und so weiter. Und genau in diesem Bereich sind halt eben viele Hilfsorganisationen reingerutscht. Und da versuchen wir einfach dann so ein bisschen Struktur mit dazu zu geben, verschiedene Finanzierungsquellen aufzuzeigen, um eben mit unserer Zeit den größtmöglichsten Impact zu erzeugen, indem wir nicht nur unsere eigene Organisation voranbringen, sondern auch zahlreichen anderen Organisationen helfen, ihre Projekte und Träume zu realisieren.
Also andere Menschen mit an Bord bringen. Suchen Sie denn selbst noch Mitstreiterinnen und Mitstreiter? Also jetzt für die Hörerinnen und Hörer, die zuhören und sich sagen, das möchte ich auch.
Na klar, also grundsätzlich erstmal lebt unser Projekt bzw. unser Team in Deutschland auch davon, dass sich zahlreiche Praktikanten und Praktikantinnen bei uns bewerben, für verschiedene mehrere Monate bei uns mitarbeiten und einfach auch mal hinter die Kulissen so einer Hilfsorganisation blicken können. Dazu laden wir natürlich auch jeden Menschen ein, uns auf unseren Social-Media-Kanälen mitzuverfolgen und dort einfach wirklich quasi hautnah das Projekt miterleben zu können. Natürlich aber auch das Projekt mit eigener Mannes- oder Frauenskraft vor Ort zu unterstützen. Das heißt, man kann auch in Sumatra Volunteering machen und einfach in den verschiedensten Bereichen eben Naturschutz, Tierschutz, humanitäre Hilfe selbst mit anpacken oder eben auch sein Eco-Brick-Gebäude, so ein Plastikgebäude mit aufbauen. Also ich würde sagen, wenn sich jemand engagieren möchte, da findet man bei uns auf jeden Fall allerlei Wege. Man sollte sich einfach an uns wenden, einfach per E-Mail oder Social Media und wir finden da bestimmt einen richtigen Platz für einen.
Leonie Daimann, Marc Helving, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren.
Dankeschön.
Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion hatte Martina Kögel, in der Technik Norbert Vossen und mein Name ist Patrick Bartarilo.